Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert
Dr. Wolfgang Spieß-Knaffel beim Research Day der Zeppelin-Universität am 4. Februar 2015.
Ja, schön, dass wir den Weg hierher gefunden haben. Thema heute ist Criminal Entrepreneurship und zivilgesellschaftliche Implikationen. Hintergrund des ganzen Themas ist ein langes Interesse an dem Thema plus ein aktueller Forschungsantrag, den ich im Dezember eingereicht habe oder eigentlich schon im späten Sommer, der vom Research Council genehmigt wurde und der jetzt beim Bundesforschungsministerium liegt und hoffentlich auch angenommen wird. Und da geht es darum, inwiefern sich Unternehmensstrategien unter ungünstigen Rahmenbedingungen ändern können. Auch mit speziellem Bezug, Selina nickt, auch mit speziellem Bezug zu Social Entrepreneurship und Criminal Entrepreneurship. So, bevor wir loslegen, möchtest du mal was fragen? Kokain, das ist quasi der Markt, den wir uns heute gerne anschauen wollen, wird hauptsächlich in Andenländern, Peru, Kolumbien, Ecuador hergestellt. Oder eigentlich ausschließlich. Wie viele Arten des Kokainschmuggels kennen Sie? Wie wird sowas in die USA und Europa gebracht?
U-Boot,
ja.
LKW.
Okay.
Im Körper.
Tiere, das ist ein Experte. Wer hat das gesagt? Weil das kennen wirklich nur die wenigsten. Wie funktioniert das? Ja, unter anderem. Weitere Methoden? Es gibt ja die zwischen USA und Mexiko diesen 3200 Kilometer langen Grenzzaun. Wie wird denn sowas überwunden? Wie kommen denn die Drogen von Mexiko in die USA?
Es gibt zwei hauptsächliche Methoden. Es werden Tunnels gebaut in einigen Städten. Dann geht man einfach unterirdisch dann durch. Aber die Hauptroute sind die offiziellen Grenzübergänge. Das sind die meistfrequentiertesten Grenzübergänge der Welt. Die sind nicht kontrollierbar, zumal es ja auch ein Freihandelsabkommen gibt. Und dann LKW-Transporte eigentlich stichprobenweise, wenn einer von 1000 mal kontrolliert wird, dann in 900 Tagen Kokain drauf, dann hat sich das schon, einer wird erwischt, dann hat sich das mehr als gerechnet.
Also ich muss sagen, ich bin begeistert, hier eine richtige Expertengruppe zu haben. Was noch gefehlt hat, waren die Katapulte. Also was eigentlich ziemlich, also das Mittelalter anmutet oder an römische Militärstrategien, dass man hier quasi Katapulte nimmt und sie dann 300 Meter über die Grenze rüberschleudert und dann irgendwer hebt sie dort auf. Ganz neu, habe ich irgendwie letzte Woche gelesen, Drohnen, was irgendwie naheliegend ist, dass man mit Drohnen eben diesen Weg zurücklegt. Ihr Kollege hat ja schon gesagt, Drogen, also Hunde als Kuriere, es hat den Vorteil, dass Hunde eigentlich gar nicht kontrolliert werden und dass die auch von anderen Hunden, kann das nicht erschnüffelt werden, wenn die eben Drogen transportieren. Was auch noch passiert ist, dass so viel Geld in dem Geschäft vorhanden ist, dass eine eigene, irgendwie vor ein paar Jahren passiert, dass sie ja Boeing 727 von Südamerika nach Afrika geflogen haben und die dort einfach stehen haben lassen, weil es immer noch profitabel war, sowas zu machen. Oder dann hier, wenn man von Afrika nach Spanien mit Speedbooten fährt, dann werden die auch regelmäßig dort am Strand liegen gelassen, weil es eben so lukrativ ist, dass man die Mittel dazu auch hat. Und in Bezug auf Polycrime macht man noch Menschenschmuggel. Und wenn die Polizei kommt, dann schmeißt man einfach die Menschen über Bord. In dem Wissen, dass die Polizei dann die Menschen retten wird und die Drogenschmuggler davon kommen. Die Frage ist, wieso macht man das? In der Herstellungspreis von einem Kilo Kokain oder der Verkaufspreis in den Andenregionen liegt bei 1.000 bis 1.200 Euro. Wissen Sie, wie hoch der Straßenverkaufspreis ist? Ah, wieder hier.
Ja. Ich glaube, ein Gramm 100 Euro in München.
Ja. Naja, so 80.000 ungefähr. Also je nachdem, wo sie es dann kaufen, dann da gibt es natürlich hier auch andere.
Das ist halt die Frage, wie es gesteckt wird vor allem.
Ja, ja.
Ein Fall zwei.
Genau, genau. Aber klar, also die ganze Streckung hat man auch mit drin und transportiert wird es ja in Reinform und im Straßenverkauf dann gestreckt. Und ich zeige mal kurz die Darstellung, wieso man das dann hier auch macht. Ich finde das immer wieder beeindruckend, wie viel Geld in diesem Markt ist, nämlich die 1.000, von den 1.000 Euro bis zu den 80.000 Euro im Straßenverkauf, hat man hier einfach eine sehr große Spanne, die, und darauf kommen wir später wieder zu sprechen, die sehr viel unternehmerische Möglichkeiten auch eröffnet. Sie schauen ein wenig angewidert.
Überrascht.
Und ich habe das dann auch für die USA mitgebracht. Da sehen Sie, wie sich die Preise entwickeln im Verlauf des ganzen Prozesses. Von Kolumbien 2.200 bis zur mexikanisch-amerikanischen Grenze liegt es dann bei 16.000 Dollar. Und eben weil Logistik einfacher zu gestalten ist als über den Atlantik, liegt auch der Straßenverkaufspreis in New York bei einem Drittel. Also muss ich mich auf Quellen verlassen, ich weiß es selber nicht. Aber das scheint schon auch nachvollziehbar zu sein, mit Blick auf die Schwierigkeiten der Logistik, die man hier auch hat. Ich komme nur auch gleich auf Mexiko zu sprechen. Man hat hier in den 1980er Jahren, als die Kolumbianer mit Cali und Medellin-Kartellen sehr stark waren, hat man eigentlich Mexiko immer ein wenig auslassen können und hat sehr viel mit den Schiffen gemacht. Also Golf von Mexiko war da relativ attraktiv, das hat sich aber aufgehört. Und man hat sich dann auf die Landwege über Mexiko konzentriert. Jetzt eine nächste Frage, die Sie wahrscheinlich wieder beantworten können. Wieso ist Mexiko jetzt immer in den Schlagzeilen? Wissen Sie es? Genau, also Mexiko kontrolliert, und vielleicht noch mal kurz auf die Karte zu kommen, Mexiko kontrolliert den gesamten Landweg oder den gesamten Transportweg oder Transitweg der Drogen in die USA. Und die haben es auch geschafft, in den letzten Jahren die Kolumbianer zu kontrollieren, als auch die Absatzmärkte in der USA. Also eben weil sie in diesen Landwege kontrollieren, haben sie dann auch die Möglichkeiten gehabt, nach oben und nach unten zu expandieren. Und Europol schreibt auch schon, dass die Mexikaner jetzt verstärkt nach Europa kommen, quasi ihre Wertschöpfungskette noch weiter zu expandieren. 100.000 Drogentote. Und da sehen Sie so ein wenig, woran es eigentlich liegt. Es gibt hier in Mexiko eine starke Zersplitterung der Kartelle. Fragen Sie mich nicht, wer, wie, was. Jedenfalls gibt es hier die großen Kartelle, Sinaloa, Golfkartell, das sich jetzt mehr oder weniger aufgelöst hat, Tijuana-Kartell an der Grenze zu San Diego und die Las Zetas, die erst 2010 gegründet wurden und jetzt schon relativ große Gebiete im Osten Mexikos hier auch kontrollieren. Und wenn Sie sehen, ich habe jetzt eine Karte mitgebracht aus 2015, also das war letzte Woche bei Stratfor. Sehen Sie, wie sich diese Grenzen auch verschieben und woher eben auch diese Drogentoten kommen, weil es eben hier darum geht, Wege zu kontrollieren, Absatzwege zu kontrollieren und eben auch Einfluss auszuüben. Und eben hier sehen Sie, wo das Kokain herkommt, über die Schiffwege aus Kolumbien an die Westküste oder hier über den Golf von Mexiko an die Häfen und dann mit über den Landweg mit Hilfe von Katapulten, Tunneln, wie auch immer, dann in die USA zu bringen. Nach Europa funktioniert es so, dass man hier sehr viel jetzt über Westafrika macht, als Westafrika, als Anker oder als Brückenkopf nach Europa, weil die Staaten sehr fragil sind, die kann man alle leichter bestechen. Da gibt es unter Anführungszeichen tolle Möglichkeiten des Imports der Drogen. Und jetzt komme ich dann zum Thema des heutigen Vortrags, nämlich sind Kriminelle auch Unternehmer? Kurze Umfrage, heben Sie mal kurz die Hand, wenn Sie glauben, die haben mit Unternehmern etwas zu tun. Ach, das ist erstaunlich. Das ist erstaunlich, weil die vorherrschende Meinung eigentlich eher anders ist, dass man sagt, okay, das sind irgendwie Affekthandlungen, das sind irgendwelche Beschaffungskriminalitäten. Aber eben, wenn man dann hingeht zu diesen großen Strukturen, da sieht man schon, wie viel Know-how und unternehmerische Expertise auch dahinter steckt. Und auch wieder interessant, und das trifft es ganz gut, dass die geschrieben haben, wenn man das verstehen will, dann sind es keine politisch motivierten Gruppen oder Organisationen, sondern es sind einfach Unternehmen, die versuchen, Marktanteile zu bekommen und eben auch Profite zu machen. Und Sie müssen sich nur mal vorstellen, wie viel da eigentlich dahinter steckt. Also von der Logistik über Vertrieb, die ganze Geldwäsche, wie viel Sie da eigentlich schon an Organisation und auch Organisation und unternehmerischen Talent auch haben müssen. Es gibt übrigens in der USA einen Venture Capital Fonds, der finanziert nur ehemalige Häftlinge, weil er davon ausgeht, dass die ein besonderes unternehmerisches Talent haben, das die dann auch nutzen wollen für ihre eigenen, also indirekt wollen sie es dann nutzen, in der Hoffnung, dass die gute Geschäfte machen. Ich weiß noch nicht, wie gut der Fonds performt, muss man mal sehen. Ich hätte vor allem Bedenken hinsichtlich der Integrität und der Netzwerke, die die wahrscheinlich noch mitbringen. In Europa läuft es weniger brutal oder weniger gewalttätig ab, aber es gibt, und ich finde die Zahl immer noch erstaunlich, 3600 organisierte Verbrechergruppen in der Europäischen Union. Also das ist ja unglaublich hohe Zahlen. Also 3600 Organized Crime Groups, die in irgendeiner Art und Weise mit kriminellen Aktivitäten ihr Geld verdienen. Und was sie machen ist Drogenhandel, sind wir schon, Fälschungen, Banknoten, Pharmazie, also die Viagra-Inserate, die sie in ihrem Spam-Folder finden, die vertreiben dann sowas. Prostitution in Verbindung mit Menschenhandel, Diebstahl, Wirtschaftsverbrechen, Cybercrime, momentan wahrscheinlich eines der attraktivsten Geschäftsfelder, weil es eben noch keine Verfolgung gibt oder nur sehr, sehr rudimentär. Ja, von Luke würde ich euch zustimmen.
Wir müssen da sehr viel mehr in Polizei investieren, um gegen angreifen zu können. Personal und natürlich
Technik.
Ja. Der Innenminister hat jetzt Cyber Security Einheiten und als eins der neuen Schwerpunkte seiner IT-Aktivitäten das ausgewählt, weil er damit in der Öffentlichkeit finden kann.
Ja, natürlich. Und dann auch die Frage, inwiefern kann man dann auch regulatorisch Arbitrage betreiben oder die Rahmen gesetzliche Arbitrage betreiben, weil es vielleicht Russland dann irgendwie Rückzugsgebiete gibt, wo es dann weniger verfolgt wird als...
Also Hintergrund, wenn ich das richtig sehe, ist ein Bericht vom Bundestag, wo man mal durchgespielt hat, was passiert, wenn wir systematisch im Strom angegriffen werden, ob wir bereit sind oder nicht. Und dann stellt man fest, wir sind nicht abwehrbereit und wir müssen dringend was machen. Und mit Blick auf die Aktivitäten der Russen, gerade in der Ukraine, ist das auch dringend zu empfehlen.
Ja, würde ich auch zustimmen. Und natürlich, was auch in den Medien ist, also irgendwo Müllentsorgung, wo dann vor allem die Mafia sehr attraktive Angebote macht zur Müllentsorgung und das dann einfach irgendwo reinkippt oder liegen lässt. Was auch interessant ist, 30% der Gruppen sind Bully-Crime, das heißt, die machen mehr als ein Geschäftsfeld. Also die machen dann nicht nur Drogen, sondern auch Geldwäsche, was irgendwie auch naheliegend wäre, oder eben Drogen- und Menschenhandel. Also wenn man schon in Bestechung investiert und wenn man schon in Schmuggel investiert, dann kann man auch gleich mehr das auf mehrfache Art und Weise nutzen. Auch interessant für die unter Ihnen, die organisationstheoretisch interessiert sind, 40% haben nicht einen einzelnen Kopf, sondern eine Netzwerkstruktur der Führung, also eine redundante Art der Führung, wo wenn einer ausfällt, auch andere wieder einspringen können. Und auch interessant, und das widerspricht ein wenig dem Klischee, den man so hat, 70% sind multinational mit Blick auf die Herkunft der Mitglieder. Das heißt, es sind nicht nur Kosovo-Albaner, Türken und Deutsche, um jetzt auch hier Deutsche reinzunehmen, sondern auch dann gibt es mehrere Herkunftsmitglieder. In Europa hatten wir dann, um jetzt hier ein wenig im Bild oder im Kokainmarkt zu bleiben, ist die 'Ndrangheta eine der großen Organisationen, wenn es darum geht, die Drogen nach Europa zu bringen. Man hat es hier mit der vermögendsten und einflussreichsten Gruppe organisierter Kriminalität zu tun. Also die Zahlen habe ich nicht so richtig im Kopf, aber schon einige 10 Milliarden Euro, die denen zugeschrieben werden. Und so Merkmale, die man vor allem so der Mafia zuschreibt, ist Familie. Klar, also dieses Bild, dass Führungspositionen innerhalb der Familie, innerhalb der Verwandtschaft vergeben werden. Macht ist auch immer interessant, wenn man sich so die Bilder von Verhaftungen wieder irgendwie ins Gedächtnis ruft, dann werden die oft irgendwo auf Bauernhöfen, irgendwo relativ bescheidene Wohnungen verhaftet. Und dass die weniger Wert darauf legen, auf Luxus, als auf die Macht, die mit ihrer Rolle verbunden ist.
Die werden dann aber in diesen Wohnungen bescheidenen Wohnungen verhaftet, weil sie in der Regel schon auf der Flucht sind und dort versuchen unterzutauchen. Also ganz so unattraktiv ist der Luxus nicht für die Anführer dieser. Wenn sie noch nicht auf der Fahndungsliste stehen, dann lehnen sie das auch aus. Das sieht man auch in Mexiko, wo man sich dann gerne mit Gold behängt und teure Autos kauft und so. Sobald sie natürlich auf der Fahndungsliste stehen, egal wo, auch in Italien, dann kann man das natürlich nicht mehr zeigen und dann muss man dann sich natürlich verstecken. Also das verzerrt, wenn man sich diese Bilder anguckt, verzerrt das dann so ein bisschen die Realität dann auch.
Wobei schon auch oft so ist, dass die noch auf ihren Bauernhöfen leben, im Orangenhain. Dass es hier auch zwei Arten gibt. Und genau, also die hatten die ersten Gelder hatten sie, so wie die Kolumbianer, damit gemacht, dass sie Leute entführt haben. Also der Getty war eines der ersten Entführungsopfer, und mit den Millionen, die sie damals verdient haben, haben sie eben auch angefangen, in den Drogenhandel zu gehen. Also auch diese Geschichte hier teilweise wiederholt. Wie werden Geschäfte gemacht? Da sehen Sie also 1200 Euro zahlen Sie für in Peru, Kolumbien. Ungefähr 16.000 Euro kostet es Ihnen, bis es in Kalabrien ankommt. Großteil geht davon für Bestechung drauf, und für bis zu 32.000 Euro können Sie es dann auf dem Großmarkt verkaufen. Und dann geht es wieder an andere Händler, und dann bis zum Dealer kommt und zum Einzelnen sind wir dann bei den 80.000. Im Spiegel haben Sie jetzt einmal einen Artikel dazu gebracht. Man kann das glauben oder nicht. Aber es zeigt halt schon auch, wenn man in einem Markt tätig ist, in dem es keine Rechtssicherheit gibt, dann fahren sie einfach hin und bringen die Leute um. So wird dann hier Geschäfte gemacht, und da haben sie gesagt, okay, wenn die Südamerikaner es nicht bringen, dann fahren sie ein paar Tage auf Urlaub und regeln das dann auf die italienische Art und Weise. Ich weiß nicht, was er davon halten soll, aber dieses Gewalt ist natürlich dann immer eine Methode, wenn man sonst keine Möglichkeiten der Durchsetzung seiner Interessen hat, um das dann zu gestalten.
Gewalt ist auch hat auch symbolischen Effekt, weil man dadurch ja den anderen Südamerikanern zeigt, wenn ihr das nächste Mal nicht liefert, dann geht es euch genauso. Also dadurch impliziert man eine Gewaltdrohung. Man muss aber auch zeigen, dass man sie auch mal anwendet. Das ist ganz wichtig. Ab und zu muss jemand geschossen werden, damit die Gewaltdrohung plausibel ist.
Ja. Naja. Und deswegen ist auch, was ich vorher gehabt habe, ist auch Familie quasi als Vertrauensband auch wichtig, wenn man eben keinen Markt hat oder keine anderen Möglichkeiten hat, Vertrauen aufzubauen als über Freundschaften, Verwandtschaft und langjährige Beziehungen. So, das einmal zur Einführung oder quasi zur Kontextualisierung. Jetzt zur Frage, welche Ansätze gibt es in der Theorie dazu? Das erste Paper, das ich dazu kenne, ist von 1980 von Smith. Der hat gesagt, es gibt drei Arten von Unternehmern. Es gibt die Musterknaben, die er hier Berugans genannt hat, die eben alles richtig machen und die quasi unserem Bild von Unternehmern auch entsprechen. Dann gibt es die, die in den traditionellen Lasterindustrien tätig sind. Was fällt Ihnen dazu ein? Was wären für Sie so Lasterindustrien?
Institution,
Glücksspiel.
Zigarettenschule.
Schon legal, aber moralisch schwierig. Hier erzählt noch Pornografie dazu, Glücksspiel, also diese ganze Industrie, die man sich ungern auf sein CV schreibt, wenn man irgendwo hingeht. Ich weiß nicht, was er einmal dazu sagen würde, im Fundraising, wenn die Gelder kommen. Wie gehen Sie damit um oder wie gehst du damit um?
Wir haben einen Code of Conduct hier und da steht drin, dass wir von allen Geld nehmen, die nach Recht und Gesetz sind. Also ich fand da raus die Proben.
Also das ist ja, Pornografie ist ja legal, also Prostitution ist in Deutschland legal. Wäre ja die Frage, wenn irgendwie der Motorradclub aus Hannover kommt und eine Spende machen will. Das ist völlig legal.
Wenn das Luxusproblem entsteht, überlegen
wir. Es gibt auch tatsächlich interessant die Hells Angels. Hells Angels haben in Hannover tatsächlich einen Kinderspielplatz finanziert. Nur weiß das keiner. Also weil es dann wahrscheinlich auch schwierig wäre. Naja, das ist möglich. Also Smith sagt, ohne näher darauf einzugehen, es gibt diese drei Gruppen. Überzeugend finde ich Bob Moll 1990, der sagt, ja, es gibt zu jeder Zeit unserer Gesellschaft, gibt es einen bestimmten Anteil von Unternehmern, die einfach was machen wollen oder die einfach etwas Unternehmerisches machen. Aber er sagt, es gibt durch die Spielregeln der Gesellschaft, gibt es einfach Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass sie in andere Bereiche reingehen. Und er spricht auch von politischen Entrepreneuren, er spricht von militärischen Entrepreneuren und sagt zum Beispiel, im alten Rom war es zum Beispiel einfach das Beste, was du machen konntest, eben über Politik unternehmerisch tätig zu werden. Und er nimmt da zum Beispiel die Julius Caesar mit rein, der sagt, guter unternehmerischer Mann, und der hat dann eben in der Politik, im Militär, das war damals das Attraktivste, was man machen konnte. Also über die, auch über die politischen Zahlungen im Sinne von, jetzt habe ich vergessen, wie die hießen. Wie hießen die Provinzstatthalter, Präfekten, die ein Jahr auf Sizilien waren und dann gut verdient haben? Also lassen wir es bei Provinzstatthalter, das ist nicht ganz falsch, aber eben, dass man sagt, im alten Rom war es eben Politik und Militär, im frühen Mittelalter war auch der Krieg ein Zweck der Reichtumserlangung, also spricht er von den ganzen Kreuzzügen und Religionskriegen, die es damals gab, und heute spricht er etwa davon, dass Unternehmer unproduktiv tätig sind, etwa in der, bei den Schadensersatzanwälten, die einfach in seiner Sicht nichts für die Gesellschaft leisten, aber eben trotzdem sehr gut dabei verdienen. Und er spricht dann, glaube ich, auch von Arbitrageuren, die eben keinen wesentlichen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Und eine Perspektive, die ich ein wenig verfolge, ist eben diese Agency-Perspektive, dann auch später, um auf die Finanzierung zu kommen. Die Frage ist ja, was macht man als Kapitalgeber, wenn man versuchen möchte, etwas zu finanzieren? Und dann gibt es ja eben diese Agency-Verbindungen oder Agency-Beziehungen, wo man eben drei Sachen beachten muss. Das eine ist, als Kapitalgeber muss man gewissermaßen ein Monitoring betreiben der unternehmerischen Aktivitäten des Kapitalnehmers, was natürlich schwierig ist. Also wie kann man jemanden überwachen, der Drogen von Mexiko nach in die USA schmuggelt, weil er selber ja dem Risiko unterliegt, entdeckt zu werden. Die einzigen, die das können, sind zum Beispiel die Mafia, die auch Expertise hat, erstens das zu überwachen, zu verstehen und dann auch, wenn notwendig, seine Vertragsrechte durchzusetzen. Als Kapitalnehmer hat man natürlich das Thema, dass man dem Kapitalnehmer signalisieren muss, was man mit dem Geld macht. Ist auch wieder schwierig, weil man ja keine unnötigen Beweise produzieren möchte. Und dann auch das Thema des Residual Losses, also dass Kapitalnehmer und Kapitalgeber die gleichen Ziele verfolgen müssen. Sehr oberflächlich jetzt, aber was man schon auch sieht, ist, dass es hier keine externen Finanzierungsmodelle gibt. Was ja prinzipiell interessant ist. Und dann war ich letztes Jahr bei der Polizei, habe es auch so ein bisschen argumentiert, interessant, dass er hier niemand extern finanziert hat, und gesagt, ja, war mir gar nicht so richtig bewusst, wenn man sich die ganzen Spannen eigentlich anzieht. Also man sagt, man hat 80, einen Hebel von 80 auf den Kokain im Board, dann müsste es ja viel mehr geben. Und eine Implikation daraus ist ja, dass die meisten Verbrechen auch relativ günstig sind. Also es gibt hier keine Multimillionen-Dollar-Geschäfte. Also wenn man jetzt vom transatlantischen Drogenhandel absieht, dann ist ja vieles relativ günstig. Hacken können Sie für unter 1.000 Euro, also Laptop und ein wenig Software, da können Sie schon loslegen. Einbrüche sind auch relativ günstig, brauchen Sie ein Auto und ein Brecheisen. Aber da bin ich noch dran, um besser zu verstehen, wie sowas auch funktionieren kann und auch klappen kann.
Und da einfach auch mal das Internet der Dinge reflektieren, also intelligente Objekte, die jetzt zukünftig jede Menge Signale zu jeder Zeit verschicken können. Da wird Monitoring und Signaling nämlich aus ganz anderen Perspektiven plötzlich möglich, dass sie das einfach im Hinterkopf haben. Das, was zurzeit als Industrie 4.0 in Vorbereitung ist, hat natürlich auch in diesem Bereich.
Und es gibt ja ein schönes Geschäftsmodell, ich glaube, das ist so ähnlich, wo der Laptop gekidnappt wird und dann kriegt man eine Nachricht, dass man für 300 Euro sich davon wieder freikaufen kann, was wahrscheinlich in die Richtung geht, die Sie auch angesprochen haben. Also diese Verlässlichkeit, die man hier auch hat. Und was ein wenig in meiner Forschung, ich springe ein wenig, aber das müssen Sie mal nachsehen, was ich in meiner Forschung ein wenig machen möchte, ist die Frage zu stellen, was passiert mit Innovationen. Und der Generalsekretär von Interpol hat das hier relativ schön gesagt. Naja, es gibt ja alle möglichen Innovationen. Und die Frage ist, was passiert, wenn man eher im Bereich der Biotechnologie etwas Neues entdeckt? Wie kann man das verhindern, dass es in kriminelle Geschäftsmodelle abrutscht? Und die These, die ich ein wenig verfolge, ist, dass Innovationen an sich ja noch keine Ausprägung haben, also sozial, marktorientiert oder kriminell. Und es hier auch Möglichkeiten gibt, die gleichen Innovationen in unterschiedlichen Geschäftsmodellen durchzuführen. Und ich zeige Ihnen kurz, was ich hier genau mit meine. Und zwar das grobe Denkmodell, dass man sagt, okay, es gibt hier die Möglichkeit, Innovationen sozial marktorientiert oder kriminell umzusetzen. Ich habe das eben wenig pointiert mit Low Profit, For Profit und Mega Profit gekennzeichnet. Und wenn Sie zum Beispiel nehmen, und aus der Richtung komme ich, Sie können zum Beispiel sehr viele Informationen als soziales oder als marktliches Geschäftsmodell umsetzen. Zum Beispiel Wikipedia als Non-Profit macht ja nichts anderes als der Duden. Im Prinzip eine Wissensvermittlung, die verkauft wird. In einem Fall als Non-Profit-Modell, im anderen Fall als For-Profit-Modell. Ähnlich mit Werbervoice oder Siri. Werbervoice transkribiert für taubstumme Personen gesprochenen Inhalt, die im Prinzip etwas sehr Ähnliches machen wie Siri, aber eben mit einer sozialen Ausrichtung oder anderes Beispiel noch Rocky Life oder Zubio. Und wenn es ein bisschen weitergeht, kann man hier auch sagen, naja, ist es dann nicht denkbar, dass die gleiche Innovation auch im kriminellen oder im marktlichen Umfeld zu finden wäre? Also wenn Sie zum Beispiel Kim Schmitz verfolgt haben, hatte er nichts anderes gemacht, also natürlich nicht die kleine Technologie, aber im Prinzip hat er nichts anderes gemacht, als iTunes mit einem etwas fragwürdigen Geschäftsmodell durchzuführen. Müssen Sie da mitgehen?
Hoster. Kim Schmitz hat die Sachen ja selber hochgeladen, deswegen ist er auch auf einem anderen Seite noch. Ist er an sich auch nicht bestraft worden bis jetzt dafür. Also ich meine, er stellt ja nur quasi physisch Speicherplatz zur Verfügung. Wer dann was hochlädt, ist eine andere Geschichte.
Naja, okay, Dropbox ist wahrscheinlich wirklich das bessere Beispiel. Oder wenn Sie sagen, Sie haben medizinische Innovationen, wer entscheidet darüber, ob das dann im Dopingbereich zu finden ist oder im medizinischen Bereich? Also wie funktioniert sowas und wer entscheidet darüber, ob Sie etwas im medizinischen oder im kriminellen Bereich verwenden? Oder hier Logistik, wie Sie ja machen.
Sind es aber nicht eher rechtlich-moralische Linien, die dann, also Doping zum Beispiel, können wir sagen, wir sagen Doping zu manchen Sachen, wir sagen, das sind halt Behandlungsmethoden, ne? Sagen, fühlen Sie sich nicht mehr so gut, wir brauchen irgendwie Leistungssteigerung, wir geben Frauen Östrogen oder Männern später Testosteron, wenn sie mir so viel selber produzieren, sagen wir auch nicht Doping zu. Ist aber zum Beispiel im Sport, sagen wir Doping zu. Also eher so rechtlich-moralisch als dann wirklich was anderes von der Grundsätzlichkeit.
Ja, aber die Frage bleibt ja, die Innovation an sich, die ist ja einfach mal da.
Das gleiche Produkt. Also ich meine, ob Sie jetzt Testosteron, beim einen sagen Sie, ja okay, Sie dürfen es nehmen, beim anderen sagen Sie, nee, Sie dürfen es nicht. Wenn Sie jetzt Radfahrer sind, sagen Sie, nee, Sie dürfen es nicht mehr.
Das ist ja klar. Ich meine, kriminelle Aktivität ist per Definition dadurch kriminell, dass sie gegen Gesetz verstößt. Und das Gesetz schreibt vor...
Geht aber es ist nicht die Innovation.
Nein, die Innovation...
Die Innovation ist ja losgelöst. Also Wissen kann ja nicht bestraft werden. Die Frage ist, wie Sie es dann umsetzen. Also jedenfalls, das ist so ein wenig die Idee dahinter, an dem ich jetzt die nächste Zeit arbeiten möchte. Also wie man... Was dazu führt, dass Innovationen in bestimmten Bereichen durchgeführt und umgesetzt werden und was dazu führt, in welcher Säule man das verortet.
Eine Sache würde ich noch mal fragen, inwieweit das Berücksichtigung findet, denn diese Trennung zwischen illegalen Unternehmen und legalen Unternehmen, die ist zwar idealtypisch sehr schön, aber real ist das ja vermischt, also mexikanische Drogenkartelle investieren auch in Bauunternehmungen, die ganz legal sind, legen ihr Geld bei Banken an. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man herausgefunden hat, dass in dem Nürburgring, falls irgendjemand aus Rheinland-Pfalz kommt, weiß ja, da ist viel Geld versenkt worden, dass da über luxemburgische Investmentfonds auch mexikanische Drogengelder angelegt wurden. Und dadurch sind sie sowohl im Legalen als auch im Illegalen eigentlich unternehmerisch tätig.
Ja genau, das sind ja sehr spannende Fragen und was sich daraus auch ergibt, ist ja, wann migriert man zwischen verschiedenen Säulen und verschiedenen Modellen hin und her oder was bewegt einen dazu von Kriminellen, wahrscheinlich wenn man zu groß wird, dann muss man irgendwo auch den Deckmantel des Legalen suchen und was passiert hier zwischen den zwei. Und wir haben jetzt noch 5 Minuten Zeit und die möchte ich noch nutzen, um mit Ihnen über das hier zu sprechen. Nämlich auch wieder eine Verbindung verschiedener Achsen, verschiedener Bereiche. Nämlich, wenn man jetzt sozial und kriminell verbinden möchte, wo es auch noch sehr wenig Forschung dazu gibt, aber wo man viel kennt. Zum Beispiel die Mafia hat ja irgendwie auch sehr hohen Grad an Legitimität, weil sie eben auch viel für die Gemeinschaft machen. Das Gleiche für die kolumbianischen Drogenbarone, wo Leute geweint haben, als Pablo Escobar gestorben ist. Was ja jetzt im ersten Moment eigentlich sehr widersprüchlich erscheint und wo man sich noch auf Gedanken machen muss, wie eben, woher sowas kommt. Oder das Gleiche mit Favela-Banden in Rio oder die Hamas, die im Wesentlichen Terror und Wohlfahrt miteinander verbindet. Also was sind so die, jetzt nur als Forschungsfrage formuliert, was sind eigentlich so die Hintergründe und wie kann man sowas erklären? Woher kommt sowas, dass man sowas oft auch gemeinsam sieht?
Akzeptanz auch in der Nachbarschaft. Und zwar in den Gegenden, in den Favelas, in abgelegenen mexikanischen Provinzen, auch in den Armutsgegenden in Bogotá oder in Medellin, in Cali, wo der Staat nicht präsent ist und er seine Aufgaben nicht erfüllt.
Ja.
Und da kommt dann der kriminelle Unternehmer und finanziert das Krankenhaus, den Spielplatz oder sonst was. Und wird dadurch auch von der Gemeinschaft akzeptiert.
Und zum Beispiel, was jetzt...
dann auch decken bei seinen Unternehmungen, was bei Pablo Escobar ja auch der Fall war.
Genau. Und dann ist ja die Frage zum Beispiel IS, Islamischer Staat. Die sind ja momentan nur für Terror bekannt. Aber müssten die zum Beispiel nicht in die soziale Dienstleistung reingehen, damit die auch ihre Akzeptanz hier auf Dauer halten können?
Vielleicht machen sie sogar, wissen wir vielleicht nicht. Kein Journalist geht dahin zum Gucken.
Ihr Kollege weiß das.
Dadurch auch austauschbar, wenn einer da wegfällt, dann ist es nicht so tragisch. Und auch so gesehen, dass die
Also Sie meinen die regionale Verankerung der IS?
Genau, und was dagegen spricht, ist, im Schiitischen, da haben die keine regionale Anknüpfung und auch natürlich auch einen ideologischen, aber die Schiiten haben dieselben zivilen Probleme, aber dort haben sie keine regionale Anknüpfung, deswegen sind die dort auch so erfolglos.
Ich würde mir die Frage stellen, ob überhaupt das Soziale im Vordergrund steht und ob das nicht einfach Vorbedingung ist, damit ihr Geschäftsmodell funktioniert. Also unterstützen Sie wirklich die Personen in Ihrem Umfeld oder brauchen Sie das nicht als Schutz und Unterstützung, um frei walten zu können?
Ja, böse Zungen sagen ja immer, dass die katholische Kirche nichts anderes gemacht hat mit ihren Krankenhäusern, Schulen, um sowas dann auch zu verbreiten. Das ist die Frage, inwiefern, also ich mag die katholische Kirche, ich mag die Caritas, aber inwiefern dann auch sowas zusammenspielt, den Fokus der Glaubensverbreitung hin zu sozialen Aktivitäten. Also die Verknüpfung ist auf jeden Fall da. Ich sehe das sehr positiv, weil das müsste man jeweils von Einzelfall zu Einzelfall auch betrachten.
Aber sind hier, ist nicht Hamas und IS irgendwie ein bisschen anders zu bewerten, weil ja da doch die Bestrebung da ist, eine Staatlichkeit aufzubauen und nicht als kriminelle Organisation zu bleiben, sondern weil IS sagt ja nicht umsonst, wir sind Islamischer Staat. Und wir wollen quasi eine komplette Staatlichkeit, deswegen haben wir auch alles übernommen. Also ich meine auch in der Kids-Netzwerk und so weiter, da geht es nicht darum, eine Gesellschaft, sondern da geht es darum, einen Staat mit allen staatlichen Institutionen auch aufzubauen. Das ist ja schon nicht nur gemeldet, sondern eine Weltordnung.
Und doch Hamas auch.
Richtig, Hamas und IS, genau. Würde ich eher anders sehen als zum Beispiel die Mafia. Stimmt, weil die Mafia jetzt nicht sagt, wir machen Elektrizitätswerke.
Ja, also es wird ja auch
Staatlichkeit, ne?
Genau, da sind ja auch politische Akteure, wir haben ja richtig gesagt, wir haben ja vorhin auch gesagt, die so Mafia, Drogenbarone, Drogenkartelle, die haben ja eigentlich keine politische Agenda. Genau, die haben ja eigentlich eine unternehmerische Agenda, nämlich Geld verdienen. Das andere muss man kontrollieren, erschießen, was auch immer, aber die haben keine politische Agenda.
Ja, also Sie sehen schon, das ist hier ein weites Feld mit vielen Forschungsfragen. Wenn jemand von Ihnen Ihre Master- oder Bachelorarbeit schreiben möchte, Sie zum Beispiel, sagen Sie gerne Bescheid. Und ich glaube, es gibt mehr Fragen, die man hier beantworten könnte. Also danke für die Aufmerksamkeit. Wir machen ein paar Fragen und dann würden wir schließen.
Sie hörten
Dr. Wolfgang Spieß-Knaffel beim Research Day der Zeppelin-Universität am 4. Februar 2015.
Produziert von Welle 20.